IGEFA im Gespräch. Der Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association.
Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von IGEFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association. Mein Name ist Christina Nageler, ich bin Geschäftsführerin der IGEFA. Heute starten wir mit Staffel 11. Zu Gast im IGEFA-Podcast-Studio sind in dieser Staffel bekannte Journalistinnen und Journalisten, die in den Gesundheitsressorts der österreichischen Medien arbeiten. Mit ihnen werde ich darüber sprechen, welche Rolle Selfcare für den Gesundheitsjournalismus spielt und wie darüber berichtet wird. Für unsere heutige Folge legen wir den Fokus auf die Frage, welche Verantwortung Medien tragen, wenn es um unsere tägliche Gesundheit geht und woran man guten Gesundheitsjournalismus erkennt. Und genau darüber spreche ich heute mit einer Frau, die täglich an einer interessanten Schnittstelle arbeitet, zwischen Wissenschaft, Redaktion und natürlich den Leserinnen. Herzlich willkommen, Eva Kreilschees, Ressortleiterin der Gesundheitsredaktion der Kronenzeitung. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Ist ja heute für mich eine super spannende Situation und vielleicht auch für Sie. Normalerweise bin ich ja diejenige, die interviewt wird und Sie als Journalistin stellen die Fragen. Heute habe ich es mal umgekehrt und ich bin schon neugierig auf einen Blick hinter die Kulissen Ihrer Arbeit. Bevor wir starten, darf ich Sie aber noch kurz vorstellen. Eva Kreilschees ist seit Jahren als Medizinjournalistin für die Krone Gesund und für die Gesund Online tätig und beschäftigt sich mit Gesundheit, Medizin und Forschung. Sie hat Germanistik und Publizistik studiert und sogar eine Ausbildung als Sanitäterin absolviert. Frau Kreilschees, heute geht es ja um Selfcare. Und da würde mich interessieren, was war eigentlich Ihr letzter persönlicher Selfcare-Moment?
Ja, das ist eine interessante Frage. Und ich muss auch dazu sagen, ich gönne mir eigentlich jeden Tag auch viele kleinere Self-Care-Momente, weil ich eben auch darauf schauen möchte, dass das meiner Gesundheit dient. Und ich habe zum Beispiel meditieren gelernt, weil ich herausgefunden habe, dass mir das seelisch sehr gut tut. Ich gehe auch in der Mittagspause eigentlich jeden Tag spazieren, so es das Wetter zulässt, weil wenn ich Bewegung mache und den Kopf frei bekomme, das ist immer sehr angenehm für mich und eben ein echter Selfcare-Moment. Ich habe außerdem angefangen, vor einem Jahr ganz gezielt Krafttraining zu machen. Liest und schreibt man ja auch immer wieder, wie wichtig das gerade für uns Frauen ist. Und ich dachte auch, das würde mir keinen Spaß machen, weit gefehlt. Ich finde das jetzt mittlerweile sehr angenehm und schön und es macht mir Spaß und es ist schön, immer stärker zu werden und mehr Gewichte stemmen zu können. Es sind wirklich schöne Momente, die ich da sozusagen habe. Ich koche auch ganz gern bewusst und auch das sind Selfcare-Momente oder auch wichtig, vielleicht nicht so, so schön in dem Moment, aber ich überwinde mich und mache Vorsorgetermine aus. Ich geht ja jedem so, macht man nicht so gern aus, aber wenn man sich einmal überwunden hat und der im Kalender steht, dann hat man ihn sozusagen fix ausgemacht, aber das ist auch Selfcare für mich und und ich denke, also wenn ich das schaffe, dass ich das mache, dann schaffen das auch alle anderen. Also das sind meine Selfcare-Momente.
Das ist ja ein großes Vorbild, würde ich sagen. Da müssen sich viele erst anstellen hinter Ihnen wahrscheinlich. Sie sind ja seit vielen Jahren Journalistin. Gab es Erlebnisse in Ihrer Laufbahn, die das Verständnis von Gesundheit verändert haben? Und was hat Sie denn eigentlich überhaupt zum Gesundheitsjournalismus gebracht?
Ja, ich habe darüber nachgedacht und ein ganz nettes Erlebnis gehabt. Da war ich relativ kurz dabei und schon in der Gesundheitsredaktion und habe über Diabetes geschrieben. Und da hat mich ein Mann angerufen und früher haben die Leute ja noch angerufen oder mehr angerufen und hat dann gemeint, ja, also er will mir jetzt unbedingt danken, weil nur durch meinen Artikel hat er die Symptome an sich entdeckt und konnte so zum Arzt gehen und konnte ihm das schildern. Und der hat sich dann bedankt und diese schwere Krankheit wurde eben diagnostiziert und der hat dann auch sofort eine Therapie bekommen. Und das wurde sozusagen nur eingeleitet, weil ich das geschrieben habe. Und das war für mich so echt ein Aha-Moment. Okay, ich möchte mit meinen Geschichten Menschen erreichen. Ich möchte Leser zu mündigen Patienten machen. Ich möchte, dass das vermittelt wird. Gesundheit, Gesundheitsdenken. Und da hat mir der Beruf so richtig einen Sinn gegeben. Ja, das war ein Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist. Und ein anderer Moment, natürlich, es waren mehrere Momente, aber es ist durch die Corona-Pandemie, glaube ich, dass überhaupt das Verständnis von Gesundheit und Gesundheitsjournalismus nachhaltig verändert wurde. Also wir haben ja damals eigentlich zum ersten Mal gemerkt, wie groß die Verantwortung, die wir Journalisten haben, ja, wie groß diese Verantwortung wirklich ist, wenn Gesundheit sozusagen kein Nischenthema mehr ist, sondern ein Alltagsthema ist. Plötzlich wollten eben alle wissen, was geht da vor, was für Studien sind für mich relevant, wie kann ich mich da eben, was ist Prävention, was kann ich tun? Und da mussten wir damals in Echtzeit erklären, was ist los, wie kann ich das beruhigen, das Thema, wie kann ich das einordnen? Gleichzeitig hat sich ständig alles weiterentwickelt, wie Sie sich bestimmt erinnern können. Und vor Corona wurde dieser Gesundheitsjournalismus, habe ich das Gefühl, gar nicht so wahrgenommen. Wir waren eher im Hintergrund, wir waren zwar wichtig, aber in der Pandemie standen wir auf einmal alle im Scheinwerferlicht. Wir mussten uns um die ganzen Virologen kümmern, die Ärzte, Epidemiologen. Alle wollten plötzlich alles von uns wissen. Und ja, und da ist sozusagen durchgesickert, dass Gesundheit ja nicht nur medizinisch ist. Gesundheit ist sozial, Gesundheit ist politisch, Gesundheit ist emotional. Wir als Journalisten konnten aber auch die Menschen stärken in Zeiten, die unsicher waren. Wir konnten da einfach wirklich viel einwirken und das war echt ein anstrengendes, aber auch tolles Erlebnis. Und und schließlich muss man auch sagen, jeder, der schon mal richtig krank war, hat ein anderes Verständnis um Gesundheit. Ja, wenn ich mich schlecht fühle, weiß ich plötzlich, wie wichtig es ist, gesund zu sein. Und wir natürlich sitzen hier an der Quelle, wir wissen, wie plötzlich man krank werden kann, wie plötzlich das umschlagen kann und wie wichtig es ist, ja. Und wenn wir dann über Krankheiten schreiben können und Menschen helfen können, gesund zu werden oder Prävention zu betreiben oder sich besser zu fühlen mit der richtigen Therapie, dann ist das etwas, was eben viel Sinn gibt und eben den Gesundheitsjournalismus sozusagen richtig ins rechte Licht rückt.
Großartig. Sie haben es ja schon angesprochen, dieses hohe Maß an Eigenverantwortung für die persönliche Gesundheit. Wir nennen das Self-Care oder Consumer Health-Care. Was bedeutet für Sie Self-Care eben aus journalistischer Sicht und wo sehen Sie die häufigsten Missverständnisse bei diesem Begriff?
Ja, also Self-Care ist auf den ersten Blick, denkt man da eher an Lifestyle, ist es eben nicht nur, gehört auch dazu, aber es ist eigentlich eben ein Gesundheitsverhalten im ganzheitlichen Sinne, im aktiven Sinne und eine Gesundheitsbildung, zu der wir Journalisten jetzt in dem Fall wirklich auch beitragen können und wollen. Und es geht ja ganz klar darum, ich muss auf meinen Körper hören. Das ist mal eins der ersten Dinge, die ich unter Self-Care eben einordnen würde. Ich brauche Schlaf, ein Körper braucht Bewegung, die richtige Ernährung, Stressmanagement. Das sind alles diese Säulen der Basis der Gesundheit. Das mag banal klingen, ist aber eben das ganz Essentielle für unsere Gesundheit. Das Weitere, was ich unter Self-Care verstehe, ist auch, man muss nicht alles alleine stemmen, man kann nicht alles alleine therapieren. Ich muss wissen oder erfahren, wann gehe ich zum Arzt, wann brauche ich sozusagen noch einen Profi an meiner Seite. Ist natürlich Self-Care als Eigenverantwortung, aber eben nicht nur im Alleingang. Wir müssen verantwortungsbewusst umgehen, lernen mit zum Beispiel auch freiverkäuflichen Medikamenten. Wir brauchen da ein Verantwortungsbewusstsein, dass man lernen kann. Ja, wir sollen Symptome einschätzen können, müssen aber eben auch wissen, wann professionelle Hilfe notwendig ist. Da sind halt auch die Missverständnisse, nicht? Ich kann mich natürlich, Self-Care ist natürlich, verwöhnen. Okay, ja, das hat man früher so gesagt, ja, ich gehe zur Massage und dann ist Selfcare und so. Ja, ist alles schön und gut. Ist ja auch wunderbar, geht jeder gern, fast jeder. Aber ich muss sozusagen wirklich bedenken, dass ich Verantwortung für meinen Körper übernehmen sollte und dass das aber auch nicht egoistisch ist. Es wurde ja früher vielleicht ausgelegt als, naja, du kümmerst dich ja nur um dich selber und du kannst dann nicht für andere da sein mit deiner Zeit. Und das ist genau die falsche Einschätzung, weil nur wenn ich mich um mich selber gekümmert habe und kümmere, kann ich ja eben auch meine Energie für andere Menschen oder andere Tätigkeiten, was auch immer, nutzen. Ja, dann auch eben, wie gesagt, dass man nicht alleine ist mit seiner Gesundheitsreise, dass man durchaus Profis hinzuziehen soll und kann. Und ja, was auch natürlich zu einem, was viele Menschen denken oder auch hoffen, dass sie schnelle Lösungen finden können. Aber Selfcare ist jetzt nichts Schnelles. Selfcare ist eine Gesundheitsreise, eine Lebensreise. Und in Gesundheitsfragen gibt's oft keine schnellen Lösungen. Man muss dranbleiben, man muss aktiv bleiben und das ist halt vielleicht für viele jetzt nicht so sexy, aber es ist halt notwendig und das bringt auch die besten Erfolge.
Das stimmt wohl. Sie haben es vorher zwar kurz angesprochen, aber ich möchte nochmal darauf zurückgehen, dass sich dieses Gesundheitsverständnis während Corona ein bisschen geändert hat. Würden Sie sagen, dass diese Eigenverantwortung auch zugenommen hat in den letzten Jahren? Weiß man seine Gesundheit jetzt mehr zu schätzen und tut auch mehr dafür, oder?
Ja, ich denke, Menschen kommen immer mehr drauf. Sie müssen und wollen auch mehr Verantwortung für ihre eigene Gesundheit übernehmen. Das ist auch kein Luxus oder sowas. Ich denke, Corona hat da auch einiges vorangetrieben, weil die Menschen auch selber nachdenken mussten, wie sie jetzt handeln zum Beispiel. Natürlich immer mit Informationen, jetzt zum Beispiel von uns. Aber es ist einfach durch die Pandemie, auch durch diverse Gesundheitskrisen. Wir haben Fachkräftemangel. Man kriegt nicht mehr so leicht Arzttermine. Also in Wahrheit wird man, ob man will oder nicht, man muss sich mit sich selber auseinandersetzen und seiner Gesundheit. Und ich halte das für sehr wichtig und richtig. Ja, wie gesagt, es ist ja nicht ohne Hilfsmittel. Wir sind ja auch da als seriöses Gesundheitsmagazin. Seit 35 Jahren unterstützen wir unsere Leser eben wirklich in praktischer Lebenshilfe, wie wir immer so schön sagen. Und Alltagsbeschwerden, Früherkennung, eigene Grenzen, das sind Dinge, die Menschen, glaube ich, mehr heutzutage auf der Agenda haben als vor Corona. Ja, glaube ich schon. Ja. Man will ja auch, dass es einem gut geht. Jeder Mensch möchte, dass es einem gut geht. Man will ja körperlich, mental, sozial gut drauf sein. Also niemand möchte krank sein oder halt auch schlecht drauf sein. Deswegen, ja, ich denke, das geht in die richtige Richtung.
Welche Rolle spielen denn Apotheken, Ärzte und eben die von Ihnen angesprochenen digitalen Tools oder auch die Medien, um die Eigenverantwortung zu stärken? Ja,
diese Dinge unterstützen eigentlich ganz wunderbar bei Selfcare. Also Dinge. Die Apotheke zum Beispiel ist ein wichtiger Ort der Orientierung und niederschwelliger Information. Dort kriegt man ganz schnell ums Eck, wie es immer so schön heißt, unkomplizierten Zugang zu fachlicher Beratung. Dort werden natürlich Selbstmedikation, da wird man beraten, unterstützt. Symptome können vorgetragen werden, eingeschätzt werden. Es gibt Präventionsmöglichkeiten wie Impfberatung, Blutdruckmessung und so weiter. Eine ganz wichtige Schnittstelle auch Richtung Hausarzt, der ist eben auch sehr wichtig. Ich bin ein großer Fan vom Hausarzt, der kennt seine Patienten. Der kann das einschätzen, der kann überweisen, der kann medizinisch einordnen, der kann Diagnosen stellen, kann Langzeitbegleitungen machen bei chronischen Leiden. Die Menschen heutzutage haben ja oft langwierige Dinge mit Medikamentenunterstützung und so weiter. Ja, sie kennen ihre Patienten und können da gut unterstützend wirken. Die digitalen Tools finde ich auch eine sehr spannende Sache. Heutzutage, sie machen die Gesundheit im Alltag messbar. Wir haben ja fast alle schon irgendwelche digitalen Tools, sei es die Uhr, sei es Schrittzähler auf der, genau, den Ring. Ich habe nur eine Uhr, den Ring, aber auch diverse Tracking-Apps, Kalorienrechner, Symptomchecker, natürlich dann Gesundheitsportale, jetzt, wenn sie verlässlich sind, dann geht das natürlich weiter Richtung Telemedizin, E-Rezepte, digitale Gesundheitsakten und so weiter. Also das sind diese ganzen digitalen Tools, die man im Kleinen, aber auch im Großen, oder nicht zu vergessen, Entschuldigung, Diabetiker, das wird ja alles immer digitaler, dass man messen kann und ist wirklich, finde ich, wirklich tolle Hilfsmittel, die natürlich wiederum in die Hände von mündigen Patienten, von aufgeklärten Patienten gehören, mit Unterstützung vom Arzt auch. Und ja, wenn ich weiß, was ich überhaupt tracke, wenn ich weiß, welche Zahlen das sind, kann ich sie nutzen.
Gehen wir nun zu Ihrer Arbeit zurück, wenn Sie sich an einen Artikel heranmachen. Wie entscheiden Sie, ob Quellen seriös sind und welche Tipps haben Sie auch für Konsumentinnen und Konsumenten? Wo gibt es eben seriöse Informationen, ganz speziell auch bei den immer mehr aufpoppenden Gesundheitsstories auf Social Media? Haben Sie da Erfahrung, die Sie mit uns teilen können?
Im Endeffekt muss ich genauso an solche Quellen rangehen, wie jeder Patient oder wie jeder Leser das tun sollte, wenn er sich Informationen holt. Also ich muss halt schauen, ist diese Quelle transparent? Gibt es ein Impressum? Von wem? Wer schickt das Ganze? Von wer ist der Adressat an das? Ist das eine Uni, eine Universität? Ist das eine Regierung? Also zum Beispiel GV in der Homepage, Government, ist halt auch ein wichtiger Hinweis für Leser, dass das fachlich korrekt ist. Dann natürlich, wenn ich jetzt mir eine Meldung ansehe, gibt es dazu Studien? Ist das von Fachgesellschaften? Gibt es Leitlinien dazu? Wird das zitiert? Also ich muss da ganz genauso drauf aufpassen, wie eigentlich jeder das tun sollte, der im Internet sich bewegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel gar keine Quellenangaben habe oder wenn da nur eine einzelne persönliche Erfahrung zitiert wird, ist das für mich jetzt nichts Relevantes. Das ist ein Warnsignal, dass ich sehe, okay, das ist nichts, was jetzt sozusagen seriös ist. Genauso, wenn ein Beitrag arbeitet mit Drama und Angst oder auch so absoluten Versprechen. Also wir kennen ja Wunderheilung, nein, gibt's nicht. 10 Kilo in 5 Tagen abnehmen. Nein, das ist Clickbait. Das ist Clickbait. Man muss den gesunden Menschenverstand einschalten und auch einen Skeptizismus an den Tag legen. Ja, es sind einfach Dinge, die einem komisch vorkommen, sind es meistens auch, wenn mir der Franz aus Hintertupfing irgendwas empfiehlt und alles besser weiß als ein Professor von einer Universität oder ein Arzt aus dem AKH, was auch immer. Nein, das kann nicht sein. Man muss schauen, wo die Leute ihr Handwerk gelernt haben und wer das ist. Und das sollte jeder prüfen. Auch auf Social Media ist das natürlich genau das gleiche System. Nur wenn ein Influencer etwas sagt, ja, das heißt ja noch nicht, dass er sich wirklich mit diesem Thema auskennt. Im besten Fall zitiert er jemand, der sich damit auskennt. Im schlechtesten Fall gibt er seine Meinung wieder. Oder ja, also man kann da auch als Leser schon auch herausfinden, ich kann ihn auch einfach mal googeln. Ja? Ist das wirklich ein Ernährungswissenschaftler? Wenn der sagt, ich bin Ernährungswissenschaftler, dann kann ich ihn auch googeln. Wenn ich zudem gar nichts finde, dann ja, dann glaube ich jetzt einmal wieder lügen. Unseriöse Quellen kann man so ausschalten, weil wenn der nicht als Hintergrund eine Universität hat oder auch nicht einmal im Telefonbuch steht oder wie auch immer, wenn ich zudem keine Angaben finde, dann werde ich da skeptisch sein. Genauso nur weil der jetzt Millionen Follower hat, heißt das auch noch nicht, dass er ein qualitätsvoller Influencer ist. Also heutzutage, es läuft sehr viel über Empörung. Empörung macht ganz viele Klicks und dann kann ich viele Follower haben. Aber Empörung ist halt auch noch keine solide Basis für Informationen. Ja, diese Trends, die man dann auf TikTok sieht und wenn ich so einen Trend nur dort sehe und sonst nur bei diesem einen Influencer zum Beispiel und auch sonst nicht finde, also weder im Internet noch in einem Fachmedium, wo mehrere Medien darüber berichtet haben und so weiter, dann kann ich mir auch denken, okay, das ist jetzt nichts, was weitläufig Sinn macht für mich. Ja. Angstmache, Panikmache, das sind immer so Sachen, da muss man immer vorsichtig sein, ob das seriös ist. Genauso, ja. Einfach den gesunden Menschenverstand einsetzen. Das müssen die Journalisten machen, aber die Leser sollten das auch machen. Ja.
Und wie vermeidet man als Journalistik so eine Panikmache und welche Verantwortung tragen Sie als Medium bei der Aufklärung über Gesundheitsthemen?
Ja, das ist oft nicht so leicht, weil natürlich Gesundheit ein sehr emotionales Thema ist. Das kann natürlich Angst machen. Wir schreiben regelmäßig über schwere Krankheiten. Ich meine, niemand ist davor gefeit. Da hat natürlich jeder Angst, ja. Aber deswegen ist es natürlich die wichtigste Aufgabe von Journalisten und Journalistinnen, dass man die Informationen halt wirklich seriös einordnet, dass wir sie nicht dramatisieren, dass wir eben darüber berichten. Dann in einem Fachmedium oder halt auch in unserem Gesundheitsmedium vermeiden wir Worte wie Schock und Katastrophe und also so Alarmstufe und das Ausdrücke, die halt wirklich schockieren, das versuchen wir zu vermeiden oder vermeiden wir, weil es bringt nichts, Angst zu schüren. Wir wollen Informationen bieten, Informationen wirken gegen Angst. Informationen lösen ängstliche Fragen in Luft auf, weil wenn ich mal weiß, was ich habe oder wie auch immer, wenn ich das einordnen kann, kann ich auch einfach handeln, ohne dass ich Angst haben muss. Und ja, natürlich, spannende Schlagzeilen werden oft auch kreiert durch einzelne Ausreißer von Gesundheitsdingen, extreme Fälle, einzelne Ausreißer, ich gebe schon zu, das macht natürlich spannende Schlagzeilen, ist aber nicht die Realität. Ja, man versucht eben dann die Risiken zu quantifizieren. Wie oft kommt das wirklich vor? Wie groß ist die Gefahr für jeden Einzelnen? Ganz oft minimiert sich das ja dann. Ja, habe ich überhaupt ein Risiko im Alltag für diese Erkrankung oder was auch immer oder für diesen Virus oder keine Ahnung. Ja, wenn etwas dann selten ist, muss man es auch einfach dazu sagen, was wir auch tun. Und bei uns in der Krone Gesund und bei Gesundheitsjournalisten im Allgemeinen geht es halt schon darum, welche praktischen Informationen kann ich eben wirklich geben, dass es dem Leser besser geht, dass es sein Leben besser macht. Und das ist sicher nichts, was mit Angst zu tun hat. Ja.
Sehen Sie Wissenslücken zum Beispiel im Zusammenhang mit Selfcare in der Bevölkerung?
Ja, wie wir schon gesagt haben, es wird natürlich, ich habe das Gefühl, dass die Menschen schon immer mündigere Patienten werden, aber natürlich oft wissen sie nicht genau jetzt wann, was, bis wohin die Grenze der Selbstbehandlung geht vielleicht und ab wann man dann zum Beispiel ärztliche Hilfe braucht. Das ist oft eine Wissenslücke und auch nicht immer leicht einzuschätzen, muss man auch dazu sagen. Ja. Es gibt dann oft zwei Extreme. Die einen, die wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt laufen, und die anderen Menschen, die viel zu lange zuwarten und versuchen, sich noch selber zu therapieren, obwohl das gar nicht mehr möglich ist oder nicht mehr gesund ist. Was wir auch schon angesprochen haben, viele glauben noch immer, dass Selfcare vor allem ja Wellness ist und Me-Time. Wie gesagt, alles gute Sachen, aber das trifft halt den Kern nicht ganz. Man muss eben diese ganzen Dinge, die banal klingen, aber wichtig sind, das gehört halt dazu, wie gesund schlafen, ausreichend bewegen, Stressmanagement, Symptome einschätzen und eben diese ganze breite Palette der Prävention, das ist vielleicht schon noch was, wo wir schon seit Jahrzehnten dran arbeiten, aber eben auch weiterhin arbeiten werden.
Das bringt mich zur nächsten Frage. Gibt es Mythen, die Ihnen oft begegnen oder Desinformationen? Was haben Sie eine Story für uns?
Naja, also es gibt zum Beispiel, wenn man so an pflanzliche oder natürliche Produkte denkt, haben manche, da gibt es immer so dann zwei so ganz unterschiedliche Meinungen. Also erstens mal, dass solche Produkte immer besser sind oder dass sie gar nicht helfen. Und das ist beides nicht wahr. Man muss, die Natur kann genauso stark wirken Medikamente. Es gibt sehr viele Inhaltsstoffe, die wirklich gut wirken und so weiter, wie synthetische Wirkstoffe. Aber man kann deshalb nicht sagen, dass alles aus der Natur sozusagen, es muss natürlich sein, ist alles gut oder alles schlecht. Also da gibt es schon noch ganz viele Mythen in die Richtung, dass das zu wenig ernst genommen wird oder zu wichtig genommen wird. Also die Mitte wäre immer gut, oder? Ja, dann gibt es natürlich auch ganz viele Mythen in puncto Schmerzen, da muss man sich durchbeißen, da muss man, das tut halt jetzt einfach weh, einfach Dinge, wo man weiß, okay, wenn du dich aber mal in ärztliche Behandlung geben würdest, dann könnte man viel machen. Also, oder auch, das Ähnliche ist zum Beispiel mit den Wechseljahren. Wir Frauen sollen ja da einfach sozusagen, das ist alles normal und da muss man durch und das, ja, auch das ist, wenn man sich da genau informiert, nein, man muss nicht alles ertragen, man kann sich helfen lassen, man soll sich helfen lassen. Also ein Mythos ist sicher ganz, ganz stark, du musst durch alles alleine durch und das stimmt einfach nicht und man kann oft was tun, ja. Also deswegen, ja, also wirklich oft dieses Einzelkämpfersystem muss nicht sein. Selfcare, ja, aber eben bis zu einem gewissen Grad, ja.
Aus Ihrer beruflichen Praxis, Sie haben jetzt gesagt, es gibt eben die Leserinnen und Leser, die gewisse Einschätzungen treffen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sicher auch Ihre Experten einmal von dieser Seite und einmal von der anderen Seite kommen. Wie gehen Sie mit unterschiedlichen Expertenmeinungen um?
Bei den Experten ist es so, dass wir natürlich uns genau anschauen, welche Experten wir da interviewen. Es geht darum, haben Sie die richtige Expertise für dieses Thema? Sind Sie die Spezialisten für dieses Thema? Es ist natürlich normal, dass selbst Spezialisten für dieses Thema unterschiedliche Meinungen haben können. Das ist in der Medizin kommt das öfter mal vor. Es ist ein relativ normaler Diskurs, sage ich jetzt mal, wissenschaftlicher Natur. Und man muss auch dazu sagen, es liegt ja auch nicht immer jemand wirklich falsch, wenn er eine andere Meinung hat. Oft sind es verschiedene Blickwinkel. Und das ist halt, und die medizinischen Erfahrungen wachsen ja auch jeden Tag. Also keine Ahnung, wenn ich dran drüber nachdenke, was noch vor Jahren in der Medizin gemacht wurde, wo man geglaubt hat, das ist der Goldstandard und heutzutage gibt es wieder was anderes. Ich brauche nur dran denken, im 19. und 20. Jahrhundert wurde Kokain als Medizin angesehen und war hochbeliebt. Mittlerweile wissen wir, ja, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Und deswegen gibt einfach immer neue Informationen und bei zwei verschiedenen Ärzten, sage ich jetzt mal, die nicht die gleiche Meinung haben, ist es oft auch ein verschiedener Blickwinkel, ein verschiedener Aspekt vielleicht. Also wenn der eine sich zum Beispiel der Widerspruch dann daraus ergibt, dass man entweder Bevölkerungsdaten oder individuelle Daten anschaut, dann muss ja niemand falsch liegen, aber es ist einfach, muss man selber einen anderen Blickwinkel einnehmen und das auch kommunizieren. Also man muss als Journalist dann eben dazu stehen, was ist offen, welche Blickwinkel oder was ist plausibel. Und das sollte man eben auch genau so dann einfach kommunizieren. Also die Menschen können sich auch dann schon eine eigene Meinung bilden, das ist klar. Aber grundsätzlich muss ich sagen, wenn wir jetzt mit Experten sprechen, sind das schon die Spezialisten und die sind sich auch jetzt nicht immer uneinig, muss man sagen. Also das sind Spezialisten und die wissen, wovon sie reden. Und unsere Aufgabe ist halt dann, den Menschen die Orientierung mitzugeben, und die verschiedenen Meinungen einfach auch darzulegen, würde ich sagen.
Woran erkennen Sie eine gute Story, Gesundheitsstory?
da muss ich ganz klar sagen, bei uns ist es wirklich, es geht wirklich darum, was kann unser Leser aus einer Story mitnehmen? Welchen Nutzen hat diese Geschichte für den Einzelnen? Was bedeutet das für seinen Alltag? Das ist das, sie muss praktische Lebenshilfe geben, sie muss Orientierung geben. Das ist sozusagen ein wichtiger Aspekt für uns und für die Leser der Kronenzeitung. Wir wollen Geschichten von echten Menschen Wir wollen Geschichten mit echten Ärzten. Wir wollen auch, dass echte Journalisten diese Geschichten schreiben. Also gerade in Zeiten von KI wollen wir sozusagen das Menschliche, das Berührende, sowas ist immer relevant. Also das wird auch, glaube ich, weiterhin relevant bleiben, dass es einfach um echte Menschen geht, echte Ärzte und echte Journalisten. Natürlich müssen unsere Geschichten abgesichert sein durch Informationen, durch Profis, durch qualitativ hochwertige Studien, transparente Quellen und genaue Daten. Da sind wir dann halt wieder dabei. Am Ende des Tages sollen unsere Geschichten die Leser befähigen, mündige Patienten zu sein. Sie sollen sie nicht verunsichern, sie sollen ihnen Orientierung geben und sie sollen wissen, am Ende dieser Geschichte, dieser guten Geschichte, sollen sie dann wissen, was kann ich tun, was kann ich für mich tun, wie kann ich mein Problem, wen kann ich damit adressieren und wann sollte ich zum Arzt gehen, wann nicht, also was kann ich selber tun und wie geht es mir am Ende des Tages besser, und die Infos sollen dann zu den Lesern kommen. Genau, die Gesundheitsstory, die gut ist, ist die, die Orientierung schafft.
Unser Gesundheitssystem befindet sich ja in einer schwierigen Situation. Auch das hören wir in den Medien. Welche Sache würden Sie im österreichischen Gesundheitssystem sofort verbessern, wenn Sie könnten?
Ich sage jetzt das, was wir eben auch mit unserer Arbeit versuchen, die Prävention mehr in den Vordergrund zu rücken, mehr zu stärken, Vorsorge als wichtigeres Thema noch wichtiger zu machen. Wenn ich das machen könnte, dann würde ich einfach mehr in Gesundheitsbildung investieren, in bessere Programme zur Ernährung, zur Bewegung, mentale Gesundheit, ein besserer Zugang noch zur Vorsorge. Da könnte man auch finanzielle Anreize vielleicht bieten. Es geht einfach darum, dass die Belastung des Systems vermindert wird, wenn wir sozusagen vorher schon beginnen und nicht erst mit der Behandlung. Also in Österreich wird ja ganz viel behandelt, aber vorgesorgt wird eben eher nicht so viel. Und das fände ich wichtig. Das wäre etwas, was man meiner Meinung nach vielleicht ändern könnte. Aber da ist natürlich, das sind die Stakeholder gefragt, die Politiker, alle sind da gefragt, dass man da vielleicht noch mehr investieren kann. Es ist ja so, dass diese ganzen großen Krankheiten, das entsteht ja nicht über Nacht. Also Herz-Kreislauf, Diabetes, Krebsarten, psychische Leiden, das ist ja nichts, was jetzt sozusagen von heute auf morgen kommt. Das heißt, da könnte man schon eben gut eingreifen, wenn man sehr früh beginnt. Zum Beispiel in der Schule. Es gibt da ganz viele Initiativen, so Einzelinitiativen, aber es gibt oft nicht, also es ist nicht im Lehrplan richtig verankert. Man könnte da schon beginnen. Da haben wir auch schon Geschichten drüber gemacht, aber es gibt da engagierte Lehrer, die würden das gerne im Lehrplan verankern. Also wirklich die richtige Ernährung, die richtige Bewegung. Wenn das schon die Schüler lernen könnten, so richtig, dann glaube ich, würden wir uns viel ersparen, viele Kosten, viel Leid. Man könnte das ganze System entlasten, ja. Aber ja, es wird zu wenig finanziert, es wird zu wenig beworben, es wird dann nicht systematisch genug gedacht. Also das Prävention wäre das Schlagwort, glaube ich.
Absolut, absolut, kann ich mich nur anschließen. Abschließend würde mich noch interessieren, wenn Sie jetzt in die Rolle als Leserin schlüpfen, über welche Gesundheitsthemen im Zusammenhang mit Selfcare würden Sie persönlich denn gerne etwas lesen?
Ja, also ich persönlich finde zum Beispiel sehr wichtig die Mental Health Schiene. Ich finde es wichtig, das zu entstigmatisieren. Ich finde es sehr spannend, schon zu unterscheiden zwischen Stress, Burnout, Traurigkeit, Depression. Wo beginnt die Angststörung? Also ich finde eben so, psychische Gesundheit sollte noch viel mehr hervorgehoben werden, aber nicht nur so mit Tralala, wir atmen jetzt ein bisschen, sondern wirklich auch mit Experten eben und mit vertiefenden Informationen zu echtem Stressmanagement vielleicht. Das sind wir sind ja da alle nicht gefeit vor Stress oder schon Atemübungen kann man gerne lernen, aber wirklich was ich vielleicht auch in den Alltag umsetzen kann, so wie ich zum Beispiel meditieren gelernt habe. Ich finde, sowas sollte man den Leuten näher bringen, weil es ist möglich. Praktische Tools, Anleitungen. Ich bin da ja natürlich auf der praktischen Seite. Wenn ich das schreibe, möchte ich es wahrscheinlich auch lesen. Ja, also wie gesagt, psychische Gesundheit, finde ich, gehört noch viel mehr aus dem Hintergrund in den Vordergrund geholt, dass das normal ist, dass das passieren kann, dass das so normal ist wie ein Beinbruch. Da gab es ja mal einen schönen Slogan. Ich finde, das ist noch nicht in den Köpfen angekommen. Darüber würde ich gerne mehr lesen, ja.
Vielen Dank für Ihre spannenden Einblicke. Jetzt am Ende unseres Podcasts möchte ich Sie noch als Profi im Journalismus fragen, was wäre die ideale Headline für unsere Podcast-Folge von heute?
Ja,
eine reißerische Schlagzeile.
Nein, da würde ich ja sagen, was wir am Anfang gesagt haben. Also Self-Care ist kein Wellness-Trend, sondern Selbstfürsorge mit Gesundheitskompetenz. Yeah. Also in diese Richtung wird das gehen.
Perfekt. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast-Studio waren und uns so viel Interessantes aus Ihrer journalistischen Praxis erzählt haben. Ich bin nach diesem Gespräch davon überzeugt, dass Selfcare mehr als nur ein Trend ist und auf jeden Fall dann am besten funktioniert, wenn man hoffentlich auch von Ihnen mit guten Informationen versorgt wird immer. Vielen Dank, Frau Greil-Schees, für dieses Gespräch und Ihre Einblicke in verantwortungsvollen Gesundheitsjournalismus.
Danke auch, es war sehr spannend.
Liebes Podcast-Publikum, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann möchte ich Sie herzlich einladen. Abonnieren Sie unseren Podcast und teilen Sie ihn mit Menschen, denen Gesundheit am Herzen liegt. Auch in unserer nächsten Folge von IGFA im Gespräch darf ich wieder mit einer interessanten Persönlichkeit aus dem Gesundheitsjournalismus sprechen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Auf Wiederhören und bleiben Sie gesund.